ARD. SWR Kultur. Forum.
Pionier des Unbewussten. Was bleibt von C.G. Jung? Mit Bernd Lechler. Hallo. Er ist weltbekannt und auch umstritten. Er hat Begriffe wie Selbstverwirklichung oder Komplexe geprägt, die wir heute selbstverständlich benutzen. Er war erst Kronprinz und dann Gegner von Sigmund Freud. Carl Gustav Jung, Schweizer Arzt und Wissenschaftler, der sich aber auch viel mit Okkultismus, mit Mythen und Märchen befasst hat. Am 26. Juli ist sein 150. Geburtstag, drum Fragen für heute. Wer war dieser Mann? Was trieb ihn an? Was erzählen seine Ideen über das 20. Jahrhundert? Und wie relevant sind seine Konzepte heute noch? Mit dabei sind Steve Iron, Psychologe und Wissenschaftsjournalist, Dr. Jakob Müller, Psychoanalytiker an der Uni Heidelberg, der zusammen mit seiner Frau auch einen Psychologie-Podcast betreibt, sowie Margarete Leibig. Sie ist jungianische Psychotherapeutin mit einer Praxis in der Nähe von Tübingen. Frau Leibig, was hat Sie zur Jungianerin gemacht? Wieso haben Sie sich gerade auf die Theorien und Methoden von C.G. Jung verlegt?
Das war erstmal die pure Intuition. Ich hatte beide Ausbildungsflyer vor mir liegen und habe gedacht, ach, das C.G. Jung-Institut ist mir sympathischer. Und deshalb bin ich ans C.G. Jung-Institut nach Stuttgart gekommen. Inzwischen ist es das größte Ausbildungsinstitut in Deutschland mit 108 Weiterbildungskandidaten zurzeit. Und was mich dann sofort angesprochen hat, ist einfach die Weite des Jungschen Denkens, der Umgang mit Träumen, das Denken in Polaritäten zum Beispiel, die Unterstützung des Schöpferischen im Menschen, sei es durch die aktive Imagination, durch die Arbeit mit Symbolen oder das therapeutische Malen. All das spricht mich bis heute noch an. Und ich gebe es auch gerne weiter in der Lehre.
Herr Müller, in Ihrem Psychologie-Podcast gab es auch eine Folge zu ihm. Was war Ihnen da besonders wichtig unterzubringen oder darzustellen?
Naja, ich selbst praktiziere jetzt nicht nach C.G. Jung, aber er hat mein Denken sehr beeinflusst. Und ich glaube, in dieser Podcast-Folge wollten wir aufgreifen die Bedeutung von Jung und auch den schöpferischen Wert, also bei all dem Kritischen, was man sehen kann, doch das zu retten, was vielleicht für heute hilfreich sein kann.
Herr Iron, Sie haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Seelenzauber, das Jahrhundert der Psychologie, das mit Ereignissen in Wien vor über 100 Jahren beginnt, eben in dieser psychologischen Szene um Sigmund Freud, Alfred Adler und eben auch Carl Gustav Jung. Was ist für Sie das Besondere an ihm? Also was hebt ihn von den anderen frühen Erforschern der menschlichen Psyche ab?
Ja, Jung hat natürlich eine ganz eigene Art von Tiefenpsychologie entwickelt, zu der wir sicherlich noch näher kommen werden, die sich von den anderen frühen Pionieren dieser Zeit, also vor allen Dingen Sigmund Freud, aber auch Alfred Adler zum Beispiel, abhebt. Was ich persönlich so faszinierend an seiner Figur finde, ist, dass sie so widersprüchlich ist. Also Jung war Mediziner und forschender Psychiater an einer Klinik in Zürich, im Burghölzli, hatte da ein sehr großes Renommee auch sich erworben. Und das war auch sozusagen seine Eintrittskarte in diese psychoanalytische Bewegung, weil er sozusagen als wissenschaftlicher Frontmann fungierte, um die Bewegung bekannt zu machen und ihr ein Renommee auch zu verschaffen. Aber andererseits war er eben auch zeitlebens stark an okkulten Phänomenen interessiert und hat offensichtlich auch neben seinen religiösen Überzeugungen auch tatsächlich an Dinge wie Präkognition oder an Formen von Geisterglaube, die auch in seiner Familie verbreitet waren, diesen Dingen also angehangen, und das ergibt so ein ziemlich widersprüchliches und vielgestaltiges Bild, was eigentlich bis heute, glaube ich, faszinierend ist.
Geboren wurde er 1875 in Kesswil im Kanton Thurgau, also am Schweizer Ufer des Bodensees. Mit 20 ging er nach Basel, da hat er Medizin studiert, aber auch Vorlesungen in Jura und Philosophie besucht. Wie müssen wir uns diesen jungen Mann vorstellen? Was hatte den geprägt? Was zog ihn und trieb ihn, Frau Leibig?
Also ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, dass C.G. Jung das vierte Kind war und das erste Überlebende. Also die Mutter hatte kurz nach der Geburt oder während der Geburt drei Kinder verloren. Das prägt natürlich die Kinder, wenn sie als einziges überlebendes Kind in der Familie sind. Er hatte 9 Jahre später dann noch eine Schwester. Aber dieses ganze Geschehen hat die Mutter ziemlich depressiv gemacht, sodass sie oft sich zurückgezogen hat und Jung eher als ein einsames Kind aufgewachsen ist. Er wurde vom Hausmädchen betreut, sein Vater war evangelischer Pfarrer, die Familie war relativ arm und er war auf seine Fantasie und auf seine Art zu spielen wirklich angewiesen. Also seine Kreativität war im Grunde sein Überlebensmodus.
Er war dann aber auch ganz handfest. Nach Beginn seines Studiums starb sein Vater und er musste für den Unterhalt seiner Mutter und seiner Schwester dann sorgen. Wie hat er das als junger Student geschafft? Was war das für eine Lebensphase?
Ich vermute, er hat ja damals schon als junger Mann die Emma Rauschenbach, seine spätere Frau, kennengelernt. Und es war eine von den reichsten Familien in der Schweiz. Also sein großer Vorteil als junger Mann war der, dass er eine reiche Frau hatte. Und deshalb konnte er seine Schwester, seine Mutter gut unterhalten, konnte auch Reisen machen. Und das hat er wirklich der Emma Rauschenbach zu verdanken.
Er hat sich auch damals schon für Okkultismus und so parapsychologische Phänomene interessiert. Woher kam das? War das etwas Zeittypisches, Herr Ayen?
Ja, was ich noch kurz einschauen wollte, weil Sie die Frage stellten, wie man sich diesen Jung vorstellen musste, ist vielleicht ganz interessant. Jung war einfach physisch eine sehr gewaltige Erscheinung. Also er war schon mit etwa 16 Jahren ausgewachsen, hatte seine Körpergröße von um die 1,90, 1,95 erreicht, was in der damaligen Zeit noch viel beachtlicher war als heute. Und er war von athletischer Statur. Er hatte als Student in seiner Verbindung in Basel den Spitznamen Die Walze, weil er und wurde dafür gelobt und gepriesen, dass er so Versammlungen von Studenten dominieren kann mit seiner Präsenz und mit seinem rhetorischen Geschick. Also man muss ihn sich auch wirklich als eine Naturgewalt vorstellen, als Person eigentlich. Diese okkultistische Tradition hat es tatsächlich schon lange vor allen Dingen in der Familie mütterlicherseits gegeben. Also seine Mutter Emilie Preiswerk war die Tochter des Vorstehers der reformierten Kirchen in Basel. Samuel Preiswerk war der Großvater und von dem zum Beispiel kursierte die Geschichte, dass er, wenn er Predigten schrieb, gerne sich eine seiner Töchter hinter sich platziert hat, weil es ihm unangenehm war, wenn die Geister in seinem Rücken auf und ab marschierten. Also Geisterglaube, Seancen, Kontaktaufnahme mit den Toten, Präkognition, all diese Dinge waren relativ selbstverständlich in der Familie. Und Jung hat tatsächlich seine Promotionsarbeit im Wesentlichen über Erfahrungen geschrieben, die er mit seiner Cousine Helene Preiswerk hatte, die lange Zeit als Medium arbeitete. Diese Arbeit, die trägt den Titel über die Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene. Daran kann man schon so ein bisschen ablesen, dass er sich sozusagen für wissenschaftliche Zwecke davon durchaus distanziert hat. Und er hat diese Arbeit interessanterweise auch nicht an seinem Studienort Basel, sondern in Zürich eingereicht, was vermutlich darauf hindeutet, dass er sich so den Ärger, den er sich da mit seiner Familie einhandelte, ein wenig aus dem Weg gehen wollte. Es ist ihm leider nicht ganz gelungen. Es gab ziemliche Streitereien darum. Aber Jung war klar, dass er in der damals natürlich auch sehr positivistischen akademischen Wissenschaft keinen Fuß auf den Boden kriegt, wenn er sozusagen mit Okkultismus und solchen Dingen ernsthaft sich auseinandersetzt. Aber er hat eben mit dieser Promotionsarbeit, das war sozusagen auch ein Kerninteresse von ihm, zu schauen, was steckt hinter solchen Phänomenen.
Er hat dann an der psychiatrischen Uniklinik in Zürich gearbeitet, wurde Oberarzt, hielt Vorlesungen, beschäftigte sich auch mit der Traumdeutung von Freud. Und ab 1906 haben sich diese beiden ausgetauscht. Was war das für eine kollegiale Beziehung? Was hat Jung dem 20 Jahre älteren Freund bedeutet und umgekehrt, Herr Müller?
Naja, ich glaube, erstmal war es eine Art Vater-Sohn-Verhältnis. Also Jung hat seinen Vater früh verloren. Und Freud war, glaube ich, eine väterliche Figur für ihn, die ihn fasziniert hat und die, glaube ich, viele Gedanken, die er hatte, erstmal zumindest aufzugreifen schien. Und für Freud war Jung umgekehrt der Thronfolger. Also Freud hatte auch ein bisschen in seinen Schriften weniger sichtbar, aber doch auch okkulte Neigungen. Er hat zum Beispiel eine gewisse Zahlenmagie verfolgt und gedacht, dass er zu einem bestimmten Alter sterben wird. Und deswegen auch die Psychoanalyse einen Thronfolger benötigt. Und dieser Thronfolger, das war in seiner ersten Auffassung Jung. Also Jung sollte der Nachfolger von Freud werden, gerade weil er zwei wichtige Eigenschaften in sich vereinigt. Also klug ist, groß ist, eine beeindruckende Statur und weil er nicht jüdisch ist. weil für Freud das immer ein Thema war, dass die Psychoanalyse sehr stark dem Antisemitismus dieser Zeit ausgesetzt war und er eine Figur gesucht hat, die bessere Verbindungen hinein auch in, ich sag mal, dieses akademisch oftmals sehr antisemitische Milieu hatte. Was nicht bedeutet, dass Jung selbst Antisemit war.
Wie muss man sich diese Szene dann vorstellen? Es gab ja Treffen bei Freud in Wien, auch Jung kam dazu, Adler. Und dann wurden Freuds tiefenpsychologische Theorien diskutiert, die damals ja nicht zur akademischen Psychologie gehört haben. Waren das Außenseiter? Waren die cool? Waren die unter sich? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Psychoanalyse, die tatsächlich von Freud etwa um die Jahrhundertwende, das Buch, der Klassiker, die Traumdeutung, erschien Ende 1899, mit dem Jahresdatum 1900 auf dem Titelblatt. Das war zunächst einmal eine private Veranstaltung dieses einen Nervenarztes in Wien. Der hat dann 1902 eine sogenannte Mittwochgesellschaft gegründet, also ein Treffen von gleichgesinnten, ihm bekannten Ärzten aus Wien. Das waren zum größten Teil auch Juden, die sich dann einmal wöchentlich trafen. Und es ist interessant, dass von Anfang an Freud die zentrale Position in diesem Kreis hatte. Also wurde von den anderen als Meister bezeichnet und es gab einen festen Ablauf, dass Referate gehalten wurden und dann diskutiert wurden. Dann wurde geraucht und am Ende hatte Freud das letzte Wort in der Diskussion. Und dieses das letzte Wort haben ist so ein bisschen emblematisch für diese Bewegung. Jung konnte es eben auf Dauer nicht ertragen, dass Freud immer das letzte Wort haben sollte und an seiner Sexualtheorie so stark hing, während Jung eben anfing, einen Begriff des kollektiven Unbewussten und der Archetypen zu entwickeln, mit dem wiederum Freud nicht glücklich war. Und so trennten sich dann 1913, 14 die Wege.
Also an der Stelle würde ich gern was dazu beitragen. C.G. Jung hat ja die Triebtheorie von Freud einfach zu einseitig erlebt. Und das hat schließlich 1913 zur Trennung von Freud geführt. Und er hat ja in der Folge ein ganz anderes Libido-Konzept entwickelt. Also sein Modell ist, dass die ganze Persönlichkeit, der ganze Mensch gewürdigt werden muss mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen, nicht nur mit der Sexualität, auch seiner Sehnsucht nach Bindung, und eben auch mit seinen Schattenaspekten. C.G. Jung hat ja immer versucht, auch sein Modell ganzheitlich auszuformulieren. Also es gibt immer die eine Seite und die andere. Und das finde ich ganz wesentlich in der analytischen Psychologie, dieses Polaritätsdenken.
Wobei man schon auch sagen muss, dass wenn man sich zum Beispiel den Briefwechsel zwischen Freud und Jung ansieht, kriegt man ein gutes Gespür dafür, wie da diese Persönlichkeiten aufeinanderprallten. Die fingen dann irgendwann an, sich gegenseitig Neurosen vorzuwerfen und andere Interessen und ein falsches Spiel und so weiter. Also es sind sehr viele persönliche Animositäten, die dabei reinkamen. Und ich glaube, dass die Spekulation darüber, wie eine jüdische Psychologie sich von der arischen unterscheidet, hatte eine längere Geschichte. Das begann natürlich nicht erst mit der Nazizeit. Jung hat schon einen Aufsatz 1918 geschrieben, in dem er über diesen Unterschied spekulierte und auch zum Beispiel vor der blonden Bestie, dem Arier, warnte. Also schon ein sehr prophetischer Ausdruck eigentlich, den er da verwendet hat. Diese persönliche Ebene, glaube ich, war sehr wichtig auch für den Bruch, zu dem es dann am Ende kam.
Die wichtigste Theorie ist, glaube ich, schon genannt worden, die des kollektiven Unbewussten und der damit befundenen Archetypen. Herr Müller, können Sie uns die halbwegs knapp erklären?
Man kann sich vielleicht bei Jung vorstellen, dass so unsere Psyche oder unsere Seele wie aus drei Geschossen besteht. Also wenn sie ein Haus wäre, hätte sie drei Stockwerke. Es gäbe so eine bewusste Ebene. Also das sind die Dinge, die uns zugänglich sind, die wir sprachlich reflexiv wahrnehmen. Eine Ebene des persönlichen Unbewussten, also dort sind all die Dinge aus unserer Biografie, die wir verdrängt oder zu denen wir keinen bewussten Zugang mehr haben, also das wäre sozusagen das Unbewusste auch nach Freud. Und unter diesen beiden Ebenen, quasi das große Kellergewölbe dieses Hauses, liegt nochmal eine Ebene des kollektiven Unbewussten. Und das sind nach Jung Bilder oder psychische Inhalte aller Art, die, ich glaube, in seiner Vorstellung genetisch von allen Menschen oder zumindest von Völkern geteilt wird und auf die quasi jedes einzelne Individuum stößt in bestimmten Zusammenhängen, ohne es vielleicht zu merken. Also wir alle haben Teil an einem kollektiven Schatz an psychischen Bildern, Vorstellungen, Inhalten.
Stimmt es, dass zum Beispiel die Hauptfiguren in der Star Wars-Saga nach solchen Archetypen gestaltet sind und die Figuren in vielen Märchen?
Das wäre die klassische Heldenreise. Also das ist nicht von C.G. Jung, sondern von Joseph Campbell. Aber das sind eigentlich die klassischen Figuren, die zu diesem Inventar gehören. Also die Figur des göttlichen Kindes, also meist ein Waisenkind, die des Mentors und des alten Weisen, des Königs. Also die ganzen Figurationen von Mutter, Vater, Kind, großväterlichen Dingen sind dort enthalten. Und nach Jung sind das quasi Vorstellungen, die jedem Menschen archetypisch, also angeboren, zutiefst innewohnen. Nicht etwas ist, was er speziell in seiner eigenen Biografie erworben hat.
Da gibt's dann noch den Jedermann und den Unschuldigen, genau, den Zauberer, den Narr, den Herrscher. Und die stehen dann für Zugehörigkeit, Vertrautheit, Kreativität, Vergnügen, Kontrolle. Was bedeuten die, Frau Leibig, in der Psychotherapie? Wie arbeitet man mit diesen Archetypen?
Also die archetypischen Phänomene tauchen vor allem in Symbolen auf, in Bildern, zum Beispiel in Träumen. Wenn ein Mensch von einem Igel träumt und da sind noch kleine Igelkinder dabei, dann ist es ein Symbol einerseits für Komplexe, die der Mensch vielleicht hat, aber auf einer tiefen Ebene ist eben auch der Mutterarchetyp drin, der Kindarchetyp, und da kann man dann auch suchen, wonach sucht dieser Mensch. Man spricht ja heute auch vom Archetyp der Bindung oder vom Archetyp der Resonanz. Das ist auch was ganz Wichtiges. Also die Archetypenlehre, die hat sich inzwischen weiterentwickelt. Was vorher genannt wurde, die Archetypen, Helden, Mutter, Vater, Kind, das ist alles immer noch wichtig für uns. Und es gibt eine Erweiterung. Die vierte Ebene, die fehlte noch in dem Hausmodell, dass Jung den Selbstbegriff eingeführt hat. Und der ist anders als in der Freud'schen Psychologie. In der Freud'schen Psychologie ist das Selbst eher ich-nah, während bei Jung ist es eine ganz tiefe archetypische Dimension, die in jedem schlummert und das es zu entfalten gilt. Das Selbst des Menschen will sich entfalten über das Ich.
Das ist jetzt der Begriff der Individuation, ne? Auch genau. Ein zentraler bei ihm. Was bedeutet der, Herr Ayen?
Ich wollte nur noch ganz kurz nochmal auf die Archetypenlehre zurückkommen. Die kann man sich vielleicht ganz gut dadurch verständlich machen, wenn man überlegt, wie Jung dazu überhaupt kam. Also er hat ja, wie gesagt, als Psychiater an einer großen Klinik gearbeitet, in der waren hauptsächlich psychotische Patienten, also heute würden wir schizophrene Patienten sagen, die eben verschiedene Arten von Wahnsymptomen zum Beispiel aufwiesen. Und Jung war von Anfang an davon überzeugt, dass dieser Wahn kein Zufall sein kann, dass da keine sinnlosen Fantasien produziert werden, sondern dass da sozusagen der Wahnsinn müsse Methode haben, da müsse etwas dahinter stecken und etwas, was aus dem Unbewussten herauskommt. Er hat dann quasi ein Modell entwickelt, dass Schizophrene die Tore zu ihrem Unbewussten geöffnet haben und dass dort Muster zum Vorschein kommen, die bei den in Anführungsstrichen normalen Menschen verborgen bleiben. Und er hatte zum Beispiel einen berühmten Patienten, Emil Schwyzer, der hatte einen Wahn entwickelt, einen Glauben, dass er das Wetter beeinflussen könne, indem er den Kopf auf bestimmte Weise schwenkte und in die Sonne guckte. Und nach langem Nachbohren und Beobachten kamen Jung und seinen Mitarbeiter darauf, dass der Schwyzer dann glaubte, es gäbe so eine Art Sonnenphallus, so einen von der Sonne herabhängenden Verlängerung, aus der, über die die Energie auf die Erde übertragen wurde. Er könne das steuern und dadurch sozusagen das Wetter machen. Und dann hat Jung, der von Anfang an, schon von Kindheit an eigentlich an mythologischen Geschichten und an historischen, ja, Mythen interessiert war, festgestellt, dass es im Mithraskult aus dem frühen Christentum genau solche Darstellungen gab. Und er stellte die Spekulationen, dass das sozusagen in den Menschen fest angelegte Muster sind. Und er hat dann tatsächlich auch die Vermutung gehabt, dass das also genetisch festgelegt ist. Das ist für unsere heutigen Begriffe natürlich alles ein bisschen abenteuerlich. Damals wusste man überhaupt nicht, was Gene eigentlich sind, wie Genetik funktioniert, was vererbt wird und was nicht. Und dass es sozusagen einen Raum in unserer Biologie gäbe, in dem solche Muster in irgendeiner Form gespeichert und weitergegeben werden. Davon weiß die moderne Molekularbiologie zumindest nichts. Und es ist natürlich so, dass wir kulturelle Muster haben, die allen Menschen in ähnlicher Weise begegnen. Jeder hat irgendwie eine Mutter gehabt. Es gibt Gemeinschaften, es gibt Initiationen. All diese Dinge, die müssen aber deshalb natürlich nicht genetisch angelegt sein. Und vor allen Dingen das Wichtige ist, Sie sind natürlich variabel von Kultur zu Kultur. Jung hat durch diesen Begriff des kollektiven Unbewussten natürlich die Frage auch aufgeworfen, welches Kollektiv ist damit gemeint? Man kann die gesamte Menschheit damit irgendwie meinen. Aber wenn man anfängt, diese Archetypen mit irgendwelchen konkreten Inhalten zu füllen, also nicht nur ganz allgemein der Mutterarchetyp ist, aber was beinhaltet der, wie steuert der oder wie beeinflusst der menschliches Verhalten und Handeln, dann wird es halt immer hakelig, weil diese Muster natürlich mit ganz unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden können, je nachdem, ob man zum Beispiel in einer matriarchalen Gesellschaft, in einer modernen Industriegesellschaft oder in anderen kulturellen Kontexten lebt. Und ich glaube, das ist eine der Probleme auch an der Jungschen Theorie, dass man diese Archetypen des kollektiven Unbewussten sehr schwer zu fassen bekommt und sehr schwer sozusagen sagen kann, was die eigentlich konkret in unserem Leben bedeuten, außer dass das halt sozusagen relativ allgemeingültige Muster sind, die eben in Kulturen immer wieder in verschiedener Form auftauchen.
Wobei man das schon wissen muss, der Archetyp an sich, der muss ja erstmal befüllt werden. Und wie er befüllt wird, das sind die archetypischen Bilder. Und die sind tatsächlich in jeder Kultur unterschiedlich. Also der Archetyp als solches ist wie ein leeres Bild sozusagen. Und der braucht die archetypischen Bilder.
Es ist, glaube ich, am ehesten das, was bei Platon Ideen sind. Also etwas, was man nicht greifen, sondern nur denken kann. Und was sich dann in realen Bildern jeweils für die Kultur übersetzt. Also so verstehe ich das. Mhm. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen zu der Archetypenlehre, weil ja letztlich das bedeutet, die ganze Welt der Mythologie, der Märchen, Alchemie und all das, was dazugehört, in die Psychologie zu übersetzen. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass Jung mit dieser Lehre zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen Erfolg hat, weil es ja gleichzeitig die Zeit ist, in der die Wissenschaft und der wissenschaftliche Rationalismus voll Besitz nimmt von der Welt und dann umschlägt ja auch in einen absoluten Irrationalismus. Aber zumindest, dass das, was Märchen, Mythen sagen sind, was das Leben der Menschen über Jahrhunderte bestimmt hat, plötzlich in den Bereich des Irrationalen wandert. Also es ist Aberglaube, Unsinn, Quatsch. Und er hat beobachtet, dass sich ein ganz ähnliches Phänomen mit dem begibt, was psychische Erkrankungen sind. Also sozusagen, was Schizophrene erzählen, was vielleicht noch vor einigen Jahrhunderten dann fast schon ein göttliches Zeichen war, erscheint hier als etwas Unsinniges, was man bekämpfen, wegmachen, wegüberzeugen, umlernen muss. Und ich glaube, der Gedanke, etwas von diesem Irrationalen wiederzufinden und den Sinn versuchen, darin zu sehen und es nicht in Wahres und Unwahres zu spalten, daran liegt schon ein Moment von Leistung. Nicht nur bei Jung, sondern überhaupt, glaube ich, bei der Psychoanalyse.
Ja, das wunderbar ausgedrückt von Ihnen. Und deshalb war er ja auch über 20 Jahre mit dem Physik-Nobelpreisträger Wolfgang Pauli im Kontakt, weil es ihm immer darum ging, Materie und Geist zu verbinden. Also der Rationalismus auf der einen Seite, wie er in der Physik zum Beispiel repräsentiert wird, und eben der geistige Raum. Und Wolfgang Pauli und C.G. Jung haben miteinander da gearbeitet und auch den Begriff der Synchronizität entwickelt.
Das sind diese Zufälle, die keine Zufälle sind, ne, sondern in denen sich irgendwie ein psychischer Zustand ausdrückt.
Genau. Sie denken an einen Menschen und eine Minute später ruft dieser Mensch an. Das ist Synchronizität.
Darin liegt aber auch die Gefahr, weil ja letztlich die Gefahr immer besteht, dann hinter die Errungenschaften auch der Aufklärung und des aufgeklärten Denkens zurückzufallen und quasi in den Mythos zu regredieren. Also das wäre ja quasi im Faschismus dann wirklich Programm geworden.
Jung, wenn man sich anschaut, wie er heute rezipiert wird, vor allen Dingen in populären Medien, wenn man Jung googelt, findet man ganz viel Inhalte, in denen er präsentiert wird als sozusagen der wissenschaftliche Gewährsmann, der erkannt hat, zum Beispiel mit Herrn Pauli zusammen, dass es so etwas wie Synchronizität gibt. Und das lehrt uns, es gibt keine Zufälle, alles hat einen tieferen Sinn, da sind geheimnisvolle Korrespondenzen im Schwange. Das ist eine gewisse Weise von magischem Denken, die in unserer heutigen Welt, wie damals auch schon, verbreitet ist. Und ich glaube, die Gefahr liegt darin, dass man sozusagen, weil Jung aus einer wissenschaftlichen Tradition kam, die allerdings die Wissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, natürlich noch ganz andere Standards, als das heutzutage der Fall ist, dass man das sozusagen als eine Art Auszeichnung oder als, das ist sozusagen damit ja wahr, wenn das jemand wie Jung gesagt hat. Also er stellt sehr viele weitreichende Spekulationen an, die zu großen Teilen einfach im Bereich der Magie und des magischen Denkens sind, die durchaus Leuten sozusagen eine Sinnerfahrung bescheren können. Weil wenn wir immer nur die Dinge glauben würden, die die Wissenschaft bewiesen hat, wären wir wahrscheinlich ziemlich arm dran. Aber man muss sich trotzdem der Gefahr bewusst sein, dass da sehr viele falsche Gewissheiten auch mit verbunden sein können. Und das hat sich eben gerade in der Zeit des beginnenden Nationalsozialismus gezeigt, wo Jung eben in verschiedenen Schriften und Interviews eben anfing, das arische Unbewusste zu konkretisieren, das sich also in dieser nationalsozialistischen Bewegung zeigt, auf die jetzt die ganze Welt mit staunenden Augen blickt. Und solche Aussagen hat er damals getroffen, was ihn halt dann zu Recht den Verdacht eingebracht hat, dass er sich da etwas opportunistisch auch an das Regime angebiedert hat oder zumindest sozusagen diesen Ideen, dieser Ideologie auch nicht ganz entfernt war.
Da hat sich C.G. Jung ganz sicher in manchem getäuscht. Da haben Sie völlig recht.
Pionier des Unbewussten. Was bleibt von C.G. Jung? Das ist das Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutieren Steve Iron, Psychologe und Wissenschaftsjournalist, Dr. Jakob Müller, Psychoanalytiker an der Uni Heidelberg und Psychologie-Podcaster sowie die Psychotherapeutin Margarete Leibig. Jetzt würde ich schon gern nochmal auf den Begriff der Individuation zurückkommen. Sie haben das ja erklärt, Frau Leibig, also dass es darum geht, dass man seinen eigenen Kern sozusagen freilegt. Sind wir dann im jungschen Sinne frei, also wenn wir eigentlich schon fertig sind und das dann nur noch entfalten müssen?
Also wir sind ja sozusagen immer eingebunden in soziale und kulturelle Rahmen. Und da kann es natürlich schon sein, dass Menschen sehr unfrei sind. Und wenn wir sozusagen Glück haben, dann können wir uns als Kind und Jugendliche frei entwickeln. Also ich habe zum Beispiel als Jugendliche unheimlich gern Leichtathletik gemacht. Wir drei Geschwister waren begeistert von der Leichtathletik und hatten Glück, dass unsere Eltern uns unterstützt haben. Das sind einfach auch familiäre und soziale Besonderheiten, die Menschen ermöglichen, als Kinder und Jugendliche so auf einen individuellen Weg zu kommen.
Und wenn das in dem Zusammenhang nicht klappt, dann könnte einem die Jungsche Lehre oder Therapie weiterhelfen?
Ja, auf jeden Fall, weil in der Jungschen Psychologie werden einfach über die Methoden auch, die ich am Anfang auch genannt habe, über Träume, über das Malen aus dem Unbewussten, über das therapeutische Sandspiel, über Imagination, werden Menschen angeleitet, ihre eigenen Bilder zu entwickeln, die sie auf diesem Individuationsweg führen. Also wo die Intuition dann auch Raum kriegt, damit sich Menschen zu dem entwickeln können, was in ihnen angelegt ist.
Wie schauen Sie da drauf, Herr Müller, als Psychoanalytiker, der aber jetzt nicht unbedingt Jungianer ist?
Den Begriff finde ich sehr interessant, der Individuation. Und ich glaube, er hat ja zum Gegenstand dieser Begriff die Idee der Ganzheit. Also wirklich von diesem klassischen Wort heilen, das seine Etymologie in whole, also in dem Ganzwerden hat. Und dass es zur, sag ich mal, psychischen Entwicklung eines Menschen gehört, Verbindung aufzunehmen mit allen möglichen Anteilen seiner selbst, also etwas Ganzes aus sich zu machen. Das, finde ich, ist eine Idee, die jetzt vielleicht nicht klassisch psychoanalytisch, aber doch sehr anregend, glaube ich, für viele psychotherapeutische Prozesse ist. Und ich finde daran besonders attraktiv den Gedanken, den Jung, ich weiß nicht, ob Sie das heute noch so sehen würden, aber ich glaube, bei Jung ist es ja so verstanden, dass diese Individuation auch was sehr Introvertiertes ist und eigentlich fast der zweiten Lebenshälfte vorbehalten. Also während wir in der ersten Lebenshälfte sehr stark nach außen gehen und unser äußeres Leben befestigen und unseren Beruf und Karriere und so weiter wählen, geht es in der zweiten Lebenshälfte, die bei Jung irgendwie so um das 37. Lebensjahr beginnt, eigentlich um ein Sich-Verbinden nach innen. Und das bedeutet auch zum Beispiel mit der Welt der Archetypen, also mit letztlich der, ich sag mal, mythischen, traditionellen Überlieferung zu verbinden. Und erst wenn ein Mensch Kontakt zu sich, zu seiner Geschichte, zu der Geschichte vielleicht überhaupt der kollektiven Geschichte gefunden hat, hat er etwas Ganzes in sich. Es hat einen spirituellen Touch, finde ich, aber ich finde daran auch was sehr Interessantes oder Anregendes, diese Vorstellung. Es gibt noch was zu tun, selbst wenn man schon im Beruf angekommen ist.
Nun haben Sie vorher darauf hingewiesen, Herr Iron, was man damals als Jung gearbeitet hat, an seinen Ideen alles noch nicht gewusst hat. Wie kam er denn zu seinen Theorien? Also wie hat er gearbeitet? Mit welchen Methoden?
Ja, ganz zentral in seiner akademischen Arbeit zunächst war das sogenannte Assoziationsexperiment. Das war damals das war so der neueste Schrei eigentlich auch in der akademischen Psychologie, die es ja schon länger gab. Und man muss vielleicht noch kurz einfügen, wenn wir von Psychologie sprechen und die Tiefenpsychologie von Jung, Freud oder Adler meinen, dann ist das ein Bereich, der in der Medizin oder von bestimmten Medizinern vertreten wurde, der aber traditionell und eigentlich bis heute relativ unabhängig von der akademisch-wissenschaftlichen Psychologie zum Beispiel lief. Die gab es schon seit Wilhelm Wundts Gründung des ersten Psychologischen Instituts in Leipzig 1879, und die betrieb eigentlich Bewusstseinsforschung. Da wurden auch Assoziationsexperimente gemacht. Also ganz simpel gesagt heißt das, man liest Menschen eine Reihe von Wörtern vor und sie sollen das erstbeste Wort jeweils antworten, das ihnen dazu einfällt. Jung hat das tatsächlich in geradezu manischer Ausführlichkeit getan. Es gab so ein Standardinventar von 100 Wörtern. Die wurden auch mehrmals dann zum Beispiel präsentiert. Und man schaute, was werden da für Wörter assoziiert. Also sagt jemand auf Baum, Vogel oder Tisch oder was auch immer, Kindheit. Und man schaut also an, welche Bedeutung haben diese Wörter, wie schnell kommen die, wie emotional sind die zum Beispiel. Und daraus hat Jung sehr weitreichende Folgerungen. Es gibt eine sehr schöne Episode von einem anderen Psychiater, der diese Methode auch verwandte. Gustav Aschaffenburg hieß der. Jung und Aschaffenburg haben sich mal so einen Scharmützel auf einem Kongress geliefert. Da hat der Aschaffenburg ein Beispiel gegeben, das Jung in seinem Hauptwerk Diagnostische Assoziationsstudien zitiert. Da geht es um eine Frau, die auf das Wort Baum, Pflaume assoziierte und einige andere Dinge. Das Wort Gelb kam da öfters vor und Tod und so weiter. Und dann präsentiert also Aschaffenburg, dass Jung daraus eine sehr ausgeschmückte Geschichte entdeckt, dass diese Frau also eine unterdrückte Sexualität hat, weil das Wort Pflaume ja im Umgangssprachlichen für das weibliche Geschlecht benutzt würde. Und sie wünscht sich eigentlich ein Kind, aber kann es nicht kriegen. Sie ist neidisch auf andere, deshalb gelb und so weiter. Und diese kleine Passage von Aschaffenburg mündet in dem Satz, hier fehlt mir völlig die Fähigkeit zu folgen. Und so geht es einem oft, wenn man Jung liest, dass einem irgendwie die Fähigkeit zu folgen, diese Assoziationsreigen und diese weitreichenden Interpretationen, die er oft vornimmt, an denen möglicherweise etwas ist. Und im therapeutischen Kontext ist es im Zweifelsfall immer besser, eine Erklärung und etwas anzubieten, an dem man Sinn erkennen kann, als sozusagen gar keine nüchtern wissenschaftliche Diagnose zu stellen. Aber das ist eben gleichzeitig aus wissenschaftlicher Perspektive auch das Problematische daran, dass man eben auch schon Wissenschaftler zu der Zeit damals gesagt haben, ja, also das geht einfach zu weit, dafür gibt es keine Belege, das können wir nicht experimentell untersuchen. Und so hat sich sozusagen Jung, da er, wie wir am Anfang sagten, ja sehr reich geheiratet hatte und der dann später in Zürich von einem Ehepaar, den McCormicks, unterstützt war, die Frau McCormick war die Tochter von John D. Rockefeller, also quasi der Elon Musk der damaligen Zeit. Und Jung hatte einfach überhaupt keine materiellen Sorgen in dem Sinn. Es wurde ihm alles angetragen. Er hatte dann quasi so eine Art Hofstaat an Unterstützern und an Jüngern sozusagen, hauptsächlich Frauen übrigens. Und er hat sich dann sozusagen an diese Theorie immer mehr hineingearbeitet und hat sich aber selbst auch aus der Wissenschaft am Ende letztlich verabschiedet damit.
Wie haltbar, wie belegbar sind diese Dinge auch in Ihrer Arbeit, Frau Leibig? Oder gehört das einfach zur Psychologie und zur tiefen Psychologie auch, dass man manchmal so ein bisschen raten und spekulieren muss?
Also ich würde es so nennen, wir geben als Therapeuten Impulse. Und das hat C.G. Jung ja auch versucht. Und möglicherweise war er in manchem dogmatischer, als wir es heute sind. Aber letztendlich entscheidet und spürt der Patient, was stimmt und was nicht stimmt. Der Patient selber sagt, das kommt bei mir nicht ganz an, und erweitert diese Amplifikation, die wir reinbringen. Es geht ja nicht darum, dass wir als Therapeuten den Weg bestimmen des Patienten, sondern Impulse geben, dass Menschen auf ihrem Weg spüren, was ist für mich stimmig. Ist dieses Bild, dieses Märchen, dieser Mythos, passt er zu mir oder nicht?
Man hat ihn auch den Hippie unter den Analytikern genannt, mit seiner Faszination fürs Okkulte. War er denn verschroben oder hatte er selber auch psychische Probleme?
Also ich denke, nach der Trennung von Freud, da hat er sich ja sehr zurückgezogen. Und da gibt es ja heute das Rote Buch von Jung, wo seine Imagination, die er über einige Jahre für sich gemacht hat und auch gemalt hat und niedergeschrieben hat, das sind schon Zeiten, die seine eigene Krise ausdrücken und wo er auf seinem Individuationsweg war, ne? Und er hat ja 1916 in Zürich den Psychologischen Club gegründet, wo ein Austausch mit Kollegen möglich war. Und ich denke, da ist schon spürbar, dass er auch auf der Suche war für sich selber und auch für seine Theorie.
Dieses Rote Buch, von dem Sie sprechen, das ist erst 2009 veröffentlicht worden von seinen Nachfahren. Dick und prachtvoll wie eine Bibel und eben voller Imaginationen und Träume und Bildern und kalligraphisch geschrieben von ihm selber und kunstvoll gemalt auch über 16 Jahre, glaube ich. Eine Reise ins Innere, schwer verständlich. Auch manche Jungianer finden das Buch, glaube ich, befremdlich. Und andere kamen zu dem Schluss, aha, der hatte doch einen Knall. Also wie gucken Sie da drauf hier in der Runde?
Es gibt dieses schöne Zitat von dem englischen Übersetzer von C.G. Jung, der, als er das Rote Buch, also Teile dieses Roten Buch waren es auch vorher schon mal im Psychologischen Club auch zu sehen und so. Es war jetzt nicht vollkommen unter Verschluss, aber dieser Übersetzer hat sich einiges davon ansehen können und sagte danach, was ist schon die Selbstanalyse von Freud? C.G. Jung ist ein ganzes Irrenhaus und der eigene Oberarzt obendrein. Also er war auch wahnsinnig beeindruckt von der Fülle, der Imagination, der Bilder. Es sind sehr viele Texte auch in diesem Buch, die in so einer eigenwilligen keltischen Keilschrift gesetzt sind. Ich war letztens gerade kürzlich nochmal im C.G. Jung-Haus in Zürich, das ich sehr empfehlen kann für einen Besuch. Ein sehr schön gelegenes Anwesen direkt am Zürichsee. Und dort kann man dieses Buch ja auch einsehen, erwerben, wenn man möchte. Und dieses Buch, also was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass es, er hat jetzt über 16 Jahre lang daran gearbeitet und es ist mit einer unglaublichen Sauberkeit und Akribie gearbeitet. Was mich so ein bisschen hat zweifeln lassen daran, ob Jung wirklich in so einer wahnsinnigen, quasi psychotischen Phase damals war, weil man dann erwarten würde, dass das alles ein bisschen abgespaceder, wirrer, kreuz und quer ist. Das ist alles sehr geordnet. Ein bisschen steckt darin vielleicht auch so eine Art Selbstmythologisierung, dass er also da so beinahe wahnhafte Züge angenommen hat. Auch die Bilder, die darin sind, das sind so größtenteils ja so sakrale Göttergestalten, teils aus der ägyptischen Mythologie oder aus der frühen Neuzeit oder wirken so von der Ästhetik her. Und das ist beeindruckend anzuschauen, aber diese Frage, ob er so wirklich psychotisch und wahnhaft war in der Phase, das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten letztlich.
Ich würde niemals, würde ich zu dem Buch, ich habe das auch hier, würde ich das irgendwie als Jung'sche Bibel bezeichnen. Für mich ist es ganz einfach der Selbstausdruck von C.G. Jung. Und ich finde, als solches muss es auch gesehen werden und nicht überhöht werden.
Ich hätte gesagt, die Sendung ist ja mit Pionier oder mit Erkunder überschrieben. Und ich glaube, ein bisschen verrückt muss man sein, wenn man Pionier oder Erkunder ist. Und vielleicht verirrt man sich dann auch auf gewissen Wegen. Also ich glaube, alle Pioniere waren auf ihre Weise verrückt. Aber das würde jetzt also nicht gegen Jung zumindest sprechen, auch wenn ich das unterstütze, was Herr Eiern sagt, was ja, glaube ich, auch schon auf die Wirkung vieles intendiert und angelegt ist. Und trotzdem würde ich sagen, als Therapeut ist es ja immer wichtig, einen Fuß fest auf der Realität zu haben, aber einen anderen Fuß dann schon auch frei zu haben für diese Welt des Verrückten oder des Irrationalen. Gerade wenn man jetzt wie Jung mit psychotischen Patienten arbeitet, also zugänglich zu sein für das Bizarre, was auch das Seelenleben hat und gerade das Unbewusste. Und ich glaube, das würde jetzt erstmal nicht per se gegen ihn sprechen, dass er da eine Ader dafür hatte. Natürlich ist die Frage, ob er dann wirklich ein Bein noch in der Realität hatte oder vielleicht sogar beide und natürlich ein bisschen kalkuliert hat auch auf den Effekt. Er konnte zum Beispiel auch extrem gut zeichnen.
Das sieht man auch in diesem Buch, ja. Heute leben wir in einer psychologisierten Zeit, könnte man sagen. Ihr Podcast, Herr Müller, zeigt es vielleicht auch oder eben, dass es dafür ein großes Publikum gibt. Zahllose Influencer geben Online-Lebenshilfe. Fachvokabeln wie toxisch oder triggern gehören zur Alltagssprache. Stichwort Mental Health. Was würde C.G. Jung dazu sagen?
Er würde sich im Grabe rumdrehen bei vielen, was dort unter seinem Namen oder als Jung'sche Theorie verbreitet wird. Jung hat sich sehr stark als Intellektueller gesehen, der am Mythos arbeitet und der, also er hat sich wenig in die Gefilde der Populärpsychologie eigentlich hinabgelassen. Er hat auch immer betont, dass er gar keine Methode entwickelt hätte Und es gibt das ironische Zitat von ihm auch, dass er froh ist, kein Jungianer zu sein. Also er wollte gar keine Eingängerschaft in dem Sinn. Allerdings muss man auch sagen, er hat, glaube ich, viel damit auch kokettiert. Denn es schmeichelt ihm natürlich sehr, was er da für eine wahnsinnige Anhängerschaft um sich hatte. Und er hat in diesem Club einfach sich produzieren können und alle hingen an seinen Lippen. Es gab 3 bequeme Sessel, 3 Throne für Jung, seine Frau Emma und seine Anima, also seine Zweitfrau quasi, Toni Wolf. Dazu muss man sagen, Jung hatte mit Toni Wolf, aber auch mit einigen anderen Patientinnen, das ist belegt, sozusagen sexuelle Beziehungen. Und mit Toni Wolf hatte er sozusagen wirklich eine über Jahrzehnte sich erstreckende Para-Ehe. Und Toni Wolf war auch viel im Hause der Jungs, die ja 5 Kinder hatten, anwesend. Also er hat auch ein bisschen so einen Guru-Status da gelebt, was jetzt aber auch nicht gegen die jungsche Psychologie an sich spricht. Wobei man, finde ich, grundsätzlich sagen muss, ob eine Theorie stimmt oder ob sie auf der anderen Seite hilft und therapeutisch wirksam ist, sind, glaube ich, 2 unterschiedliche Kategorien, die wir intuitiv oft so zusammenwerfen. Etwas, das stimmt, muss auch helfen und was hilft, da muss auch was dran sein. Und wir haben heute erkannt, dass eigentlich der theoretische Ansatz, der dahinter steht, die Theoreme, die Überzeugungen, eine sehr lose Verbindung nur zu der therapeutischen Wirkung haben. Also bei Jung muss man, glaube ich, schon sagen, dass diese kreative Arbeit an den eigenen Träumen, an bestimmten Symbolen, an bestimmten Wünschen ist, die eine starke Selbstwirksamkeit auslöst, also die gut tut, einfach eine Linderung beschafft. Und vor allen Dingen auch diese Idee des Verbundenseins mit über das Individuum hinausgehenden Archetypen zum Beispiel, mit Tradition, das hat auch eine sehr erhebende Wirkung. Also Jung hatte auch einmal in seiner Autobiografie Erinnerungen, Gedanken, Träume, heißt es an einer Stelle, dass er gar nicht so sehr an der Neurose und deren Behandlung interessiert war, sondern am Numinosen. Das ist so ein Begriff aus der Religionswissenschaft, das Erhabene, das auch Unerkennbare. Er hat es quasi auch mit dem Göttlichen gleichgesetzt. Und da hat, glaube ich, die jungsche Psychologie eben eine, wenn man dafür offen ist und ein Faible dafür hat, auch eine starke emotionale Wirkung. Und die kann eben auch in psychischen Krisensituationen lindernd wirken.
Das ist jetzt schon fast die Antwort auf eine Schlussfrage, die ich noch stellen wollte, um einfach nochmal auf das Thema oder auf die Überschrift sozusagen unserer Sendung zu kommen. Was bleibt von C.G. Jung? Was wäre, Frau Leibig, Ihre spontane Antwort? Das kann man natürlich nicht komplett abdecken, aber was würde Ihnen dazu als erstes einfallen?
Also ich glaube, was von C.G. Jung und der analytischen Psychologie bleibt, ist die Suche nach der Sinnhaftigkeit, die viele Menschen anspricht, und auch das Schöpferische, das in der jungschen Psychologie drinsteckt, und auch die Verbindung von Seele und Geist und Materie und Geist, weil wir Menschen auch auf der Suche sind nach diesem Phänomen. Es ist sicher auch so, dass die Einbeziehung des Religiösen für viele Menschen ein Reichtum ist, dass es eben mehr gibt als biologische oder seelische Erklärungsmuster für Befindlichkeit.
Herr Müller?
Ich glaube, dass C.G. Jung und seine Lehre letztlich eine Antwort auf die Entzauberung der Welt durch die Wissenschaften und durch die Aufklärung ist, sich dem widmet, was dort dann im Dunkeln landet und im Schatten landet. Und ich glaube schon, Ausdruck auch einer Sehnsucht ist. Also gerade, dass das auch so erfolgreich ist, nicht zufällig auch in den USA, also dann vielleicht ein noch stärker religiös geprägtem Land, eine Sehnsucht ist, diesen Faden der Menschheitsgeschichte nicht zu verlieren. Da liegen viele Versuchungen und Verführungen und Gefahren drin, aber ich glaube, es liegt auch etwas tief Wahres darin. Wenn wir diesen Teil von uns und auch von unserer Tradition abspalten von uns und ihn in reine Unterhaltungsindustrie oder halt in Verdrängen oder ihn als Aberglauben stigmatisieren, dann fehlt uns etwas. Und vielleicht hat der Jung dann gesagt, naja, dass jetzt alle so suchen und fragen und 1000 Antworten überall angeboten werden, ist auch ein Zeichen, dass wir Antworten suchen und dass wir mit etwas nicht sicher sind oder nicht zufrieden. Dass dann die, sag ich mal, Ratgeberpsychologie dann ganz flache und dumme Antworten findet, das ist dann wieder ein anderes Thema.
Pionier des Unbewussten. Was bleibt von C.G. Jung? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum mit dem Psychologen und Wissenschaftsjournalisten Steve Iron, Dr. Jakob Müller, Psychoanalytiker an der Uni Heidelberg, der zusammen mit seiner Frau Cecil Lötz den Podcast Rätsel des Unbewussten betreibt, sowie Margarete Leibig, jungianische Psychotherapeutin. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.